Ich persönlich wäre traurig, wenn wir diesen Bundespräsidenten verlieren, was in Sachen Christian Wulff über Silvester wieder für Knaller gezündet wurden. Der Mann ist wunderbar. Jetzt stand in der, das werden Sie mitbekommen haben, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass er dem Chefredakteur der Bild-Zeitung auf den Anrufbeantworter geschimpft haben soll, bevor diese ganze Kreditaffäre losging Mitte Dezember. Es sollen auf Kai Diekmanns AB Sätze gefallen sein wie: Für mich und meine Frau ist der Rubikon überschritten. Also Wulff im Affekt. Das kann man sich kaum vorstellen. Deswegen haben wir die kompletten AB-Aufnahmen für Sie nachgestellt.
Hallo Kai, hier ist der Christian. Nee, nochmal. Herr Diekmann, hier spricht Christian Wulff. Dieser Artikel, den Sie planen, ich möchte Ihnen ja nicht drohen, aber das bedeutet Krieg, Sie miese... Wir wurden irgendwie getrennt. Lassen Sie es mich so formulieren. Für meine Frau und mich ist der Rubikon aber sowas von überschritten. Ja, Schatz, ich sag's ihm. Wulff nochmal. Alea jacta est, Herr Diekmann. Ich versuche hier gerade, auch du, mein Sohn Brutus, mit der Dolchstoßlegende in Verbindung zu bringen. Und dann zeige ich Ihnen, wo der Bartel den Most holt. Ja, meine Frau und ich, wir hätten gerne 2 Latte Macchiato, die 17 und die 27, aber bitte ohne Meerrettich. Sag mal, habe ich jetzt hier auf die Wahlwiederholung gedrückt oder was?
Kai, hier ist der Eckart von der FAZ am Sonntag. Na, sag mal, habt ihr irgendwie einen Aufmacher für uns? Ist gerade echt super dünn.
Ciao. Noch was. Ich ramme sie ungespitzt oder wie wir Lateiner sagen, summa cum laude, in den Boden, Herr Diekmann.
Komport 301, an Rulf. Hallo und herzlich willkommen zum 301. Kompott, den ich am heutigen empfindlich kalten, aber sonnigen Freitag, dem 6. Januar 2012, aufgenommen habe.
Na? It is 11:56.
Jawohl, ja. Und empfindlich kalt. Aber ja, das Intro habe ich aus der Politikumssendung vom 2. Januar geklaut. Und, ja, nur deswegen ein so langes Intro genommen, weil es da noch ein besseres Wulff-Outro gibt. Aber ja, was ihr hier aber auf die Ohren kriegt, ist nicht nur Wulff, sondern wieder die übliche Dreiteilung, nämlich 2 Teile Politik und 1 Teil Tech, inklusive Meldungen aus Space, Mafia und Fanboy. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach nur weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke mit Fanboy-Nachrichten, Mafia-Meldungen, Space-Meldungen und mehr. 3 Grad sunnige, yep, chillige, auch yep, greetings. Die 3 Grad, die fühlen sich jetzt wie 0 an und der Wind macht irgendwas zwischen 17 und 24 km/h aus dem Northwest. Kurz, es ist sonnig, fühlt sich empfindlich unwarm an, aber ist sonnig. So, und dann hätte ich da die Ecke, bei der ich am meisten Probleme damit hatte, irgendwie Inhalte hier reinzufinden. Weil nun ja, die Technikwelt, die macht so gar nichts, schizonometrisch. Aber ja, ich habe dann einfach mal ein bisschen gewühlt und habe dann einfach hier Samoa mit reingeklebt. Die Einwohner von Samoa haben nämlich einen Tag verloren. Um Mitternacht Ortszeit sprang der Pazifikstaat nämlich virtuell über die Datumsgrenze nach Westen und damit 24 Stunden in die Zukunft. Die haben nämlich den 30. Dezember einfach ausfallen lassen. Hintergrund da war der früher TM, hatten die relativ viel mit USA zu tun. Und haben deswegen Wert drauf gelegt, mit denen oder an denen zeitlich näher dran zu sein. Inzwischen haben sie aber mehr mit Australien und Co. zu tun und die sind halt auf der anderen Seite der Datumsgrenze und haben dann beschieden, okay, dann drehen wir die Datumsgrenze halt an uns vorbei. Wobei es noch irgendwie ein amerikanisches Samoa gibt, die haben die Datumsgrenze da gelassen, wo sie vorher war und blub. Aus der Kategorie, ja, die haben halt mal irgendwie die Datumsgrenze verschoben. Also jetzt sind sie irgendwie nicht mehr die Letzten, bei denen die Sonne untergeht, sondern die Ersten. Oder mit bei den Ersten. Plus, die hatten halt keinen 30. Dezember dieses Jahr, letztes Jahr. So, Fanboy-Neuigkeiten. Da gibt es erstmal ein Restore-Rücht. Das nämlich Apple in einem denkmalgeschützten Prachtbau im Herzen der spanischen Hauptstadt einen riesigen Laden bauen würde, wie die Zeitung El País auf ihrer Webseite berichtet hat. Demnach sollen nun nach über einem Jahr alle Genehmigungen erteilt worden sein. Das siebenstöckige Gebäude von 1893, bekannt durch die Leuchtreklame des Hotels Tio Pepe, liegt an der Plaza de la Puerta del Sol und umfasst über 6000 Quadratmeter. Wie viele davon Apple belegen würde, geht aus dem Bericht nicht hervor. Blablabla. Also es gibt da so ein Gerücht, dass in Madrid Apple eine besonders hochwertige Location für einen Store gewinnen konnte, angeblich. Und das Blatt beruft sich auf den Bürgermeister Alberto Ruiz Gallardón, dessen Angaben zufolge die Verkaufsfläche sogar größer sein soll als die des Apple-Stores in New Yorks. Fifth Avenue. Bäh. Nein, wenn ich das auf Krampfdeutsch ausspreche, dann breche ich mir nur selber was. Und da gibt's also jetzt das Gerücht, dass es einen Riesen-Store in Madrid geben könnte. Das ist allerdings für mich aus der gleichen Kategorie Gerücht, wobei nicht ganz aus der gleichen Kategorie wie der Store in Berlin. Für den Store in Berlin kann man sich ja wohl schon bewerben. Also ja, Berlin kriegt auch einen Apple Store. Dann gibt es eine Beleidigung, dass nämlich iPhones Siri einen Nutzer in Großbritannien beleidigt hätte. Ein 12-jähriger Brite bekam laut der Zeitung Sun dabei einen eher unfreundlichen Eindruck. Er probierte im Geschäft ein iPhone aus und fragte, how many people are there in the world? Und Siri hätte ihm da irgendwie was geantwortet von shut the fuck up und ergänzte noch einen weiteren Kraftausdruck. Was dann irgendwie, das geht doch nicht. Und das Gerät, das soll jetzt irgendwie eingeschickt werden. Aber die Vermutung liegt nahe, dass da einfach jemand mit einem wie will ich denn genannt werden rumgetrickst hätte. Und was weiß ich, warum man da das Gerät einsendet für. So, dann gibt es einen neuen Ritter der Tafelrunde. Nämlich Jonathan Johnny Ive, Apples Head of Design, has been awarded a knighthood in the New Year's Honors List. Motorflugzeug, damit haben wir in allen drei Teilfolgen ein Motorflugzeug. Und das beim ersten richtigen Podcast dieses Jahr. Tschüss. Also, Johnny Ive wird jedenfalls zum Ritter, zum Knight Commander of the British Empire. Und darf sich dann Sir Jonathan nennen. Auch an sich in der Kategorie Celebrity News, aber nun ja, es ist eine Apple Celebrity, da darf ich das ausnahmsweise mal machen. Plus, ich habe hier halt das Problem, dass mir sonst wirklich keine Nachrichten in die Finger gefallen wären. So, dann gibt's ein Gesichtent, lautet der Webseite Patently Apple. Hat das US-Patentamt einen Antrag von Apple veröffentlicht, der ein Gesichtserkennungssystem für das mobile Betriebssystem iOS beschreiben soll. Die Frontkamera soll das Gesicht des Nutzers erkennen und das Gerät daraufhin freigeschaltet werden. Und nicht nur freigeschaltet, sondern vor allen Dingen auch irgendwie so Customizerkatzen, so von wegen, ja, der Benutzer so und so möchte, aber die und die App-Icons da und da liegen haben. Und dann theoretisch irgendwie ein anderer Benutzer irgendwie anders. Gut, Multi-User-Fähigkeit von den iOS-Geräten ist bisher noch eher gering. Von daher, da wäre es überhaupt erstmal ein Fortschritt, wenn es da Multi-User-Fähigkeiten gäbe. Na, plus, was dann halt alle da wieder draus machen, ja, es gibt da ein Patent. Ja, Apple wird das und das machen. Also in der Vergangenheit war es häufiger so, dass Apple irgendwelche Sachen patentiert hat, ohne die dann in irgendwelchen Geräte einzubauen. Beziehungsweise dann erst Jahre später, beziehungsweise, was es halt auch umgekehrt gab, dass irgendwelche iPhone-Geschichten schon auf dem Markt waren, als dann das Patent rauskam. So, weil so ein Patent zwischen Anmeldung und Bestätigung, dass man es dann bekommen hat, da gehen ja auch nochmal ein paar Jahre ins Land. Na, also, da machen jetzt irgendwie die Gerüchte einen auf, ja, und das wird jetzt alles ganz großartig. Ob es das wird? Keine Ahnung. So, dann gab es am 31. Dezember eine ungewöhnliche App, die im App Store aufschlug, mit dem Namen Game Store. Und was man da irgendwie machen konnte, also das roch irgendwie nach, da hat jemand beim In-App-Purchase-System rumexperimentiert, Apple intern, weil irgendwie sinnvolle Funktionen schien das Ding nicht zu haben. Und das Teil konnte man irgendwie käuflich erwerben. Und wie gesagt, also es sah irgendwie heftig danach aus, dass da jemand einfach mit den In-App-Kaufsystemen rumgespielt hatte. Warum das dann veröffentlicht wurde, keine Ahnung. Aber es legt mal wieder die Vermutung nahe, dass bei App-Store-Reviews nicht zwingend so viel Intelligenz aufgewendet wird, wie nötig wäre. um nur die Apps durchzulassen, die da tatsächlich durchgelassen gehören. So, Scherz war dann auch, kurze Zeit später war die App dann wieder weg. Und jetzt gab es wohl auch schon irgendwie Mails an Leute, die das Ding sich gekauft haben, die in grammatikalisch nicht 100% korrekt im Englisch formuliert gesagt haben, naja, das haben sie sich gekauft, aber derzeit ist das noch gar nicht verfügbar. Hier kriegen sie das Geld zurück. So, ist am Montag jedenfalls als Meldung darum geschwappt. Dann gab es am Dienstag die Meldung, dass bei All Things D Quellen gemeldet haben, Sources close to the situation, dass Apple ein important but not large scale Event in New York planen würde. Irgendwie so Dunstkreis Ende dieses Monats und es ginge da um Media Related Announcement. So, und nachdem Gruber sich darauf bezogen hat, dass der Jim Dalrymple da auch was zugesagt hat, zitiere ich ihn mal wörtlich. Doppelpunkt, Zitat, Beginn. Yep, Punkt, Zitat, Ende. Also ja, soll wohl irgendwie Ende Januar in New York ein Medien-Event geben, was wichtig, aber nicht in großem Rahmen wäre. So, die Gerüchte, was denn da jetzt nun eventiert werden könnte, Gerüchten da auch schon, was es wohl tendenziell eher nicht wird, irgendwie eine Hardware-Ankündigung, sondern eben halt nur irgendwelche Mediengeschichten. Was immer das dann nun in konkret heißen mag. Also im Zweifelsfall einfach mal abwarten, Ende des Monats, wenn es das Event gegeben hat, was ja bisher noch nicht angekündigt ist, dann werden wir es wissen. So, dann Gerücht erstatten, die Gerüchterstatter, hier mal wieder DigiTimes als Originalquelle, dass ein Billy-Pad geplant wäre, nämlich das iPad 2, oder ist das Apple ein iPad 2 im Price Range ab 299 US-Dollar rausbringen würde, wenn denn die nächste Generation iPad auf den Markt wäre. Wo dann andere Gerüchterstatter daraus gemacht haben, naja, so läge irgendwie als Vermutung nahe, dass man einfach das bestehende iPad 2 nimmt und im Preis einfach ein ganzes Stück runterschraubt und dann weiterverkauft. Na, an dem bestehenden iPad 2 ist nichts Schlechtes dran, dass man es dann nicht weiterverkaufen könnte, wenn ein angebliches Retina-iPad 3 rauskäme mit irgendwie besseren Kameras und geringfügig dicker. So, blablabla. Das ist nämlich das, was irgendwie die Gerüchterstatter sich jetzt dann auch schon zusammengereimt haben. Da glaube ich irgendwie iLaunch als Verursacher von dem Gerücht. So, und naja, also die Vermutung liegt da nahe, dass man das iPad 2 dann einfach noch weiterverkaufen kann. Dann allerdings zu einem Preis, der... Also sagen wir mal so, die bisherigen iPad-Preise, die konkurrieren ja auch schon ziemlich gut. Also zumindest, wenn man sich so anguckt, dass sonst kein Tablet abgehoben hat groß. Beim Kindle Fire lässt Amazon, oder bei den Kindles lässt Amazon ja sowieso nur sehr wenig an Zahlen überhaupt raus, wie oft die Dinger sich verkaufen. Von daher nichts Genaues wissen wir nicht. Aber ja... Also die Vermutung, dass das Kindle Fire jetzt zwar irgendwie das größte Android-Tablet wäre von den Verkaufszahlen her, aber eben gar nicht wirklich Android ist, weil es sich ja nicht bei Google meldet. Ja, beziehungsweise da ist zwar ein Android drunter, aber es ist eben nicht Googles Android, sondern eine abgewandelte Version von Googles Android. Hüstel, Hüstel. Tja, ist ja doch open. Ja, und ja, also nur das Ding, das ist halt keine direkte Konkurrenz, weil es ist halt in der Preiskategorie sehr niedrig und wohl aber auch von der Bedienung her nicht so hübsch. So, und ja, da könnte so ein 300 US-Dollar aufwärts iPad 2 Weiterverkauf durchaus nochmal Bewegung in die Sache reinbringen. Genau. Das waren die Fanboy-Nachrichten. Ich sag ja, viel war in der Woche jetzt nicht los und nachdem ich jetzt diese Woche tatsächlich eine Woche mir als Zeitrahmen genommen habe, nämlich halt ab 30.12.01 bis 5. 23.59 Uhr beziehungsweise 0 Uhr beziehungsweise 6. 0 Uhr dann. Naja, wie auch immer, also jedenfalls genau eine Woche. Da gab es dann hier noch die EG-Quoten. Der Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen hat in einer Pressemitteilung erklärt, dass alle 12 AOK-Kassen, Allgemeine Ortskrankenkassenkassen, die gesetzlich festgelegte Ausgabequote der elektronischen Gesundheitskarte EGK erfüllt hätten. Nach dem GKV-Finanzierungsgesetz müssen nämlich die gesetzlichen Krankenkassen bis Ende 2011 mindestens 10% ihrer Mitglieder mit einer EGK ausgerüstet haben. Sonst drohen Abzüge bei den Verwaltungsgeldern. Gut, das sind die AOK, die da melden. Da wäre die Frage, wie verhält sich das bei anderen Krankenkassen? Und vor allen Dingen, wie verhält sich das bei den Anwendern? Ist da schon irgendjemand positiv, negativ überrascht? Na, also ich wüsste so aus dem Stand nicht, ob ich mit einer EGK überhaupt bei irgendeinem Arzt einen Blumentopf gewinnen kann. Also tendenziell würde ich mal drauf tippen, dass ich zur Sicherheit besser dann doch nochmal die alte Krankenversichertenkarte dabei haben sollte. Ne? Aber hey. Also die AOK haben jedenfalls gemeldet, dass sie ganz glücklich sind. Plus, dann schwappte da auch nochmal wieder durch so, ja, und wir wollen dann ja auch, ne, und qualifizierte elektronische Signatur und Zusatzfunktionen und bla bla. Ja, weil was im Moment die elektronische Gesundheitskarte so toll ist, macht, ist, sie enthält dieselben Daten, kann dieselben Funktionen ausüben im Moment wie die alte Krankenkassenkarte, die halt nur Speichermedium war. Plus es ist noch ein Foto drauf. Hui. Und das Foto ist auch schon freiwillig. Wobei ja jetzt auch irgendwo es gerüchtete, dass auf EGK tatsächlich Fotos aufgetaucht wären, die sonst eigentlich nur beim Ausweisamt vorliegen hätten dürfen. Was dann so die Vermutung nahe liegt, dass da irgendwie Datenwege gegangen sind, die so nicht vorgesehen sind. Aber hey, was kann da schon schief gehen, ne? Dann gab es einen Torgriff, dass nämlich französische Kryptografieforscher nach eigenen Angaben eine Angriffsmethode auf das Tor-Projekt entwickelt hätten. Es gehe hier nicht um eine Attacke auf die Anonymisierungsinitiative an sich, betonte Eric Fiol, wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Krypto und Virologie an der Ingenieursschule ESIA auf dem 28C3. Vielmehr würden Tor-Implementierungen auf Rechnern angegriffen, die über schlechte Sicherheitsvorkehrungen verfügten. Hilfreich sei, dass der Dienst auf dem Internetstandard TCP aufsetze. Persönlich habe er nichts gegen Tor, unterstrich der Mensch da in dem Vortrag. Die Software sei in puncto Sicherheit auf dem aktuellen Stand, ihre Implementierung sei aber für eine mehrstufige Attacke anfällig. Hätten Tests in einem abgeschotteten und im tatsächlichen Tornetz ergeben, erklärte der Wissenschaftler, der lange Zeit beim französischen Militär tätig war. Er und seine Mitstreiter hätten dabei auf zahlreiche kleine, in der Regel unter dem Radar von Sicherheitsmonitoren, bleibende Nadelstiche gesetzt, die sich zu einem großen Stoß bündeln ließen. Da gibt es irgendwie einen Angriff, wo man da irgendwelche Sachen machen kann. So richtig verstanden habe ich das jetzt auch noch nicht, was da jetzt irgendwie ein großes, angreifbares, schlimmes bei rumkommt. Aber ist natürlich schon irgendwie eklig, wenn man da irgendwie so ein Tor angreifen kann. Bridgewater. Bla bla. Mit diesem Verfahren sei man auf rund 9000 Adressen vernetzter Rechner gestoßen, von denen fast 4000 unter Nintendo liefern. Zudem habe man 355 Bridge-Router ausgemacht, die nun nebst Lokalisierungsdaten einsehbar seien. Bedenken von Kongressteilnehmern, dass autoritäre Regime die Adressen damit leichter in Filterlisten einbauen könnten, begegnete der Forscher mit dem Hinweis, dass andere mit mehr Ressourcen ausgestattete Angreifer diese Erkenntnisse vermutlich längst hätten und sie nur nicht publizierten. Im nächsten Schritt der Attacke suchten die Angreifer Torrechner, die aufgrund schwacher Sicherheitsvorkehrungen für das Aufspielen von Schadsoftware geeignet seien. Durchschnittlich 30% der Router seien kompromittierbar, 41% davon seien mit Nintendo, knapp 19% mit Linux- oder Unix-Varianten bestückt. Um den Datenverkehr zu entschlüsseln, müssten möglichst große Teile über kompromittierte Router geleitet werden. Und ob das jetzt tatsächlich ein akutes Problem werden kann, weiß man nicht. Wird man abwarten müssen. So. Genau, dann gibt's Neues von der Mafia. Hier, Hilfe zu SOPA. In den USA brennt gerade die Luft wegen SOPA. Erst gab es einen fetten Shitstorm gegen GoDaddy, ein großer Domainregistrar und SSL-Zertifikatverkäufer. Die hatten sich offen hinter SOPA gestellt und daraufhin kam es zu Boykottaufrufen. Und es haben wohl tatsächlich eine Menge Leute ihre Domains abgezogen. So viele, dass GoDaddy nicht nur einen Callcenter losschickte, um die Kunden abzuhalten, sondern angeblich sogar eine Man-muss-ein-Passfoto hinschicken zum Domain-Kündigen-Policy einführt. Sondern sogar öffentlich ansagte, dass sie doch nicht mehr SOPA supporten wollen. Daraufhin guckte mal jemand nach und stellte fest, dass sie immer noch auf der Supporterliste standen. Und der Shitstorm intensivierte sich noch ein bisschen. Das hat so viel Eindruck gemacht, dass es jetzt plötzlich cool und hip ist, gegen SOPA zu sein. Dass Google, Amazon und Facebook angeblich über einen Protest selbst abschalten nachdenken. Und sogar Nintendo, EA und die Videospielsparte von Sony ihren SOPA-Support zurückgezogen haben. Jetzt nach Weihnachten haben die eh erstmal Flaute und das will sich wohl keiner leisten, die paar Käufer wegen sowas zu verlieren. Ist allerdings irgendwie in der Kategorie, naja, ziemlich kleiner Punkt-Sieg, na, weil der SOPA-Dreck, der wird kommen. Die Internetzensur für die Content-Mafia wird kommen. Weil die Content-Mafia einfach so viel Geld auf dem Tisch liegen hat, dass sie genügend Abgeordnete lang genug zum Nicht-Nachdenken, was sie da tun, bringen können, dass sie dann am Ende den Mist haben. Ja. Plus, es bleibt immer noch die Hoffnung, dass vielleicht bei den Netzpolitikern auch mal irgendwann was landet. So, dann gibt's irgendwie einen Hado-Platsch durch einen organisatorischen Bug in der Kontrollbehörde Hadopi. Die in Frankreich Urheberrechtsverletzungen im Internet mit Zugangssperren bestraft, wurde gestern wie am 2. Januar von französischen Online-Medien die frohe Botschaft des Ablebens der Behörde verkündet. Denn seit dem 24. Dezember existiert Hadopi anscheinend nicht mehr. Artikel L133-16 des französischen Urheberrechtsgesetzes schreibt vor, dass die Hadopi-Kommission aus 9 Mitgliedern bestehen muss, jedoch haben seit Heiligabend 3 Mitglieder kein Mandat mehr und wurden nicht ersetzt. Die Behörde listet auf ihrer offiziellen Seite seit einer Woche nur noch 6 Mitglieder und ist demnach fürs Erste rechtlich inexistent. Das Magazin Numerama wurde auf Nachfrage beim Ministerium für Kultur an die Hadopi-Behörde verwiesen, welche heute endlich reagierte. Die Präsidentin der Behörde, Mireille Imbert-Carretta, erklärte, dass nur ein Gesetz die Behörde abschaffen könne, dass es Regelungen für unvorhergesehene Fälle wie das Quorum gebe und dass er die Arbeit weiterginge. Allerdings gilt die Quorenregelung nur, sobald Mitglieder der Kommission nicht an Sitzungen teilnehmen können und nicht für Situationen, in denen diese Mitglieder gar nicht existieren. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, also Hadopi hat sich rein juristisch gerade irgendwie in eine nicht existente Rechtsform verwandelt und kann sich ja an sich auch nicht mehr von alleine dann wieder rebooten. Interessant. Die Schuhe sehen übrigens auch so aus, wie sie klingen. Da gibt es irgendwie 160 Fälle, die den dritten Strike, nämlich die Internetvollabschaltung, droht, was dann allerdings ja vor Gericht wenigstens mal kurz durchgewunken werden muss. Da reicht ja dann nicht mehr nur noch die Behauptung, sondern da muss tatsächlich ein Gericht irgendwie was tun. Oder anders ausgedrückt, nachdem da denen auch einigermaßen klar ist, dass sie nicht alle Fälle sauber bewiesen kriegen, wird es wohl längst nicht 160 Abschaltungen geben, sondern wenn es denn mal hochkommt, vielleicht irgendwie eine niedrige zweistellige Anzahl. Mir weiß es nicht. Ist mir hier am Dienstag jedenfalls reingefallen. Auch am Dienstag gab es Absprüche, weil nämlich der langwierige Streit um die Tagesschau-App für iOS und Android, die zwischen Verlegern und öffentlich-rechtlichen Sendern seit Monaten tobt, steht womöglich vor einer außergerichtlichen Lösung. Ich sehe auf beiden Seiten guten Willen, dass wir zu einer Einigung kommen, sagte die ARD-Vorsitzende Monika Piel gegenüber dem Medienmagazin Journalist. Nach einem ersten Gespräch Ende November wollten sich Vertreter der klagenden Verleger sowie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in diesen Tagen erneut treffen. Man befindet sich erfreulicherweise in sehr konstruktiven Gesprächen, zitiert die Zeitschrift Frau Piel. Frau Piel, die ja auch schon mal was davon gefaselt hat, von wegen Google sei der Gegner. Frau Piel, bei der ich irgendwie immer das Problem habe, dass sie mir mehr nach einem Vertreter von den Verlagen aussieht, als nach einem Vertreter von öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Aber ja, Frau Piel halt, nicht? Derzeit werde nach Journalistinformationen ein Agreement of Understanding, warum man sowas auf Englisch formuliert, würde mich mal bei Gelegenheit interessieren, vorbereitet, das den Rechtsstreit zumindest vorläufig beenden könnte. Es solle allerdings nicht den Charakter von einklagbaren Paragraphen haben, gedacht sei eher an einen befristeten Verhaltenskatalog, der sich im Praxistest bewähren müsse. Denkbar sei demnach etwa ein Umbau innerhalb des App-Angebotes der Tagesschau. Video- und Audio-Elemente könnten stärker in den Vordergrund gestellt, reine Textteile etwas reduziert werden. Laut dem Bericht soll auch die Verlegerseite vorsichtig optimistisch sein. Womöglich lassen sich im Dialog Verhaltensregeln verabreden, mit denen sowohl ARD und ZDF wie auch die Verleger besser gedient ist als mit einem viele Jahre andauernden Rechtsstreit, sagt der Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger Helmut Heinen gegenüber dem Journalist. Weil denen vielleicht auch irgendwie klar ist, dass sie das Ding vor Gericht nicht gewinnen können. Weil es nämlich schlicht und ergreifend überhaupt keinen Grund gibt, zu argumentieren, warum jetzt diese kostenlose App böse ist, aber andere kostenlose Apps von anderen Verlagen nicht böse sind. Ja, weil andere Verlage sind übrigens eure direkte Konkurrenz. Da gibt es irgendwie Geblubber. So, dann gibt's Charshit vom 31.12. noch. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar hat sich für eine datenschutzfreundliche Voreinstellung bei Smartphones und Internetdiensten ausgesprochen. Die Unternehmen müssten verpflichtet werden. Die Schuhe sehen harmlos aus. Klingen aber nicht so. Die Unternehmen müssten verpflichtet werden, ihre Produkte in diese Richtung weiterzuentwickeln, sagte Schaar. Gesetzliche Vorgaben könnten dafür sorgen, dass Produkte so auf den Markt kämen, dass man ihnen vertrauen könne. Wer einen Dienst im Internet abonniere, in einem sozialen Netzwerk Mitglied werde oder Smartphones kaufe, müsse sich sicher sein können, dass diese Systeme so eingestellt seien, dass man nicht überwacht werde. Weil das Überwachen, das steht ja schließlich nur den Polizeibehörden zu, die das dann allerdings in großem Stil bei ungefähr jedem Bürger machen. Und wenn wir dann erst wieder die Vorratsdatenspeicherung, Quickfreeze Plus, Herr Schaar, haben, dann ist ja alles gut, weil die Geräte uns ja dann nicht überwachen, sondern nur noch die Behörden. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. So, dann gibt es einen Oratenzug. Kurz vor Weihnachten hat das US-Patentamt USPTO Orakels Patent 6192476 endgültig für ungültig erklärt. Allerdings kann das Unternehmen dagegen noch beim Board of Patent Appeals and Interferences des USPTO einen Widerspruch einlegen. Oder anders ausgedrückt, Orakel kommen auch langsam noch ein paar Patente abhanden. Naja, ich meine, das kann halt passieren, wenn man der Meinung ist, dass man jetzt irgendwie einen Patentkrieg lostreten muss. Was ja Orakel tut. Und Orakel gegen Google, weil es kann doch nicht sein, dass Google da irgendwie was aussieht wie Java verwendet und es gäbe da doch noch irgendwelche Patente und bla und blob. Da ist jetzt also ein Patent Amok abhandengekommen, in dem es um Mechanismen geht, die den Zugriff von Programmen auf Hardware, Schnittstellen und Diensteregeln in Anspruch 14, beschreibt ein maschinenlesbares Medium, das Sicherheitsregeln festlegt. Die Erklärungen in der Schutzschrift deuten darauf hin, dass damit die bei Java üblichen Policy-Dateien gemeinter sein könnten. Und sowas ist patentiert? Da fragt man sich ja schon, was das werden soll, wenn es fertig ist. Dann hat HTC auch noch angekündigt letztes Jahr, dass sie öffnen, und zwar allen seit September herausgebrachten Android-Handys zu einem unversiegelten Bootloader verhelfen wollen. Die Ankündigung war als Reaktion auf eine Kundenpetition bereits im August erschienen, damals aber nur für die US-amerikanischen Ausführungen der Modelle Sensation und Evo 3D umgesetzt worden. Und jetzt gibt's da irgendwie ein paar mehr Geräte. Also HTC macht entriegelbare Bootloader möglich, nachdem ihnen ein genügend großer Sturm aus Dung entgegenfiel. Ja, weil das ach so offene Androiden-Betriebssystem, das kann man halt auf gewissen Geräten nicht einfach so selber aktualisieren. Weil nun ja, die Hardwarehersteller kein Interesse daran haben, die Carrier, die einem die Geräte subventioniert verkauft haben, auch kein Interesse daran haben. Das ist für die ja alles nur Aufwand. Und man von daher dann sowieso sehr schnell im Regen stehen gelassen wird. Und wenn man dann noch nicht mal einen Bootloader hat, mit dem man dann alternative Betriebssystemversionen sich basteln und draufspielen kann, dann ist man halt wirklich dem guten Willen von Carrier und Gerätehersteller ausgeliefert. Und ja, der gute Wille, der ist relativ begrenzt. Dann gibt's eine Meldung aus dem Space, wo nämlich Grail, das ist zwei Satelliten Mission zum Mond, tatsächlich nach 100 wie viel Tagen beim Mond angekommen ist. Am 10. September sind sie gestartet und in eine Mondumlaufbahn eingeschwenkt, wo ich mir die Frage gestellt habe, ich lese bei Twitter, dass da gerade irgendwie eine Aktion stattfindet. Warum habe ich da keine Nachrichtenmeldung zu gesehen? Naja, die Nachrichtenmeldung kam dann hinterher, weil nämlich noch vor Jahreswechsel Grail A, also Jahreswechsel hiesiger Zeit, Grail A in der Mondumlaufbahn angekommen ist, Grail B dann am Neujahrstag auch eingebogen ist und die schwirren da jetzt und die Idee dahinter ist, dass die durch Abstandsmessungen zwischeneinander die Gravitation des Mondes ausmessen wollen. Dann gibt es auch als die Radio Wissen Wissensnachricht. Nach knapp viermonatiger Reise ist eine NASA-Sonde planmäßig in den Mondorbit eingeschwenkt. Es handelt sich um die erste von zwei kühlschrankgroßen Zwillingssonden mit dem Namen Grail. Die zweite soll noch im Laufe des Tages den Mond erreichen. Beide Sonden sollen nach Plänen der NASA die Schwerkraft erkunden. Eine Sprecherin sagte, nach der Mission müssten die Fachbücher über die Entstehung des Mondes neu geschrieben werden. Na, das wird man erst hinterher wissen. Vor allen Dingen hinterher, wenn man dann auch die Daten mal ausgewertet hat. Die beiden Sonden waren im September zu ihrer Reise gestartet. Sie sollen den Mond nun knappe drei Monate umrunden und das Schwerefeld des Mondes genau vermessen. Dadurch erhoffen sich die Wissenschaftler neue Erkenntnisse über die innere Struktur des Erdtrabanten. Genau, und Grail B ist dann auch erfolgreich eingeschwenkt. Jetzt gibt es noch irgendwie eine Phase, wo die Missionssteuerung die Sonden dann auch in die richtige Umlaufbahn manövrieren muss, dass die eben auf genau definierter Entfernung zueinander sind. Und dann können sie anfangen, mit Entfernungsmessungen loszulegen. Dauert also alles noch ein Stückchen. Dann gab es übrigens eine Chrom-Sponsorei. Da gab es irgendwie Leute, die Werbung gemacht haben für Googles Browser und die Werbelinks nicht mit No-Follow-Attribut versehen haben. Und nach Googles Suchmaschinenregeln ist das ganz doll böse, ist Spam. Wenn man dafür bezahlt wird, einen Link irgendwo hinzutun, hat man den gefälligst per No-Follow als nicht Ranking-relevant zu markieren. Wenn man das nicht tut, dann ist das halt Spam und nachdem da Google selber als Auftraggeber hinterstand, mussten sie sich selber bestrafen. Was sie dann jetzt gemacht haben, indem sie die Google Chrome-Seite in der Suche nach Browser runtergestuft haben. Oder anders ausgedrückt, ja, Google hat selber gespammt, beziehungsweise ein Teil von Google hat, also der Google Chrome-Werbung macht Teil, hat den Google Suchmaschinenteil bespammt. Huch. So, und dann habe ich noch keine 30 Minuten voll, habe ich mir mal kurz nach Ende des Kongresses einfach mal meine Best-of, was ich so an Vorträgen gesehen habe, mal zusammengeschrieben und dachte mir, das kann ich auch einfach mal hier in akustisch nochmal erwähnen. Als wir da hätten am ersten Tag die drei Vorträge, die ich euch in Podcast-Form schon in die Ohren geleitet habe, Kompott 298, nämlich Sachsen dreht frei, What is White IT? Und dann gibt es da noch den Vortrag der Staatstrojaner. Der wäre mir allerdings für einen Podcast eh viel zu lang gewesen, beziehungsweise das ist ja kein Vortrag, sondern ist eben ein ganzes Panel gewesen. So wie The War, Coming War on General Computation, den ich euch ja auch schon in die Ohren leiten konnte. Dann vom zweiten Tag Politik hacken, How Governments Have Tried to Block Tor. Und Mahas, die Koalition setzt sich aber aktiv und ernsthaft dafür ein. Was ich definitiv überhaupt gar nicht empfehlen kann, Apple vs. Google Client Plattform. Wo irgendwie wildes Rumgebäsche von wegen, ja, und das ist ja alles total unsicher und boah. So, Tag 3, da gab es den Jahresrückblick, den CCC-Jahresrückblick, Datenfee oder Datenfee und den FNORD-Jahresrückblick, den ich empfehlen konnte. Und am letzten Tag findet sich im Fahrplan endlich nur die Security Nightmares, weil da gab es ein Panel, was nicht auftauchte, was nämlich im Anschluss an, beziehungsweise begonnen durch die Lightning Talks, nämlich ein Panel über Depressionen stattgefunden hat, Geeks and Depression, wo inzwischen auch ein handgeschnitzter, aus Streamdump-Schnipseln zusammengeschnitzter Mitschnitt aufgeschlagen ist in YouTube. Ist so mein persönliches Highlight von der ganzen Veranstaltung gewesen. Aber ja, wie gesagt, das ist im Fahrplan nicht offiziell aufgetaucht, deswegen gibt es keinen offiziellen Mitschnitt, sondern halt nur einen handgeklöppelten. Aber ja, wenn man da irgendwie die Streamdumps aus dem Internet prökelt, mit einem Videoeditierprogramm da auch umgehen kann, dann kriegt man da tatsächlich was zusammengebacken. Okay, so ganz 100% ist es nicht wie eine Mitschnittaufnahme, aber es ist ziemlich dicht dran. So, genau. Das waren so meine Empfehlungen. Und das ist definitiv kein Motorflugzeug, sondern eher ein Rasenmäher. So, dann kommen wir mal in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es von Opened Paradise hier den 8. Titel aus dem Album Occult, Distant Walks Through Shifting Light. 9 Minuten 35 ist der lang. Und ich weiß, das letzte Woche gab es den 6. Titel. Diese Woche gibt es den 8. Titel, was eigentlich auch nur daran liegt, dass der 8. Titel für nächste Woche einfach zu lang wäre. So, beziehungsweise ich nächste Woche nicht noch länger machen will, als es ohnehin schon wird. Und will heißen, ich habe da ein spezielles Stück Audio, was ich dann mal wieder unterbringen will. Und dafür habe ich die Musik hier jetzt einfach mal eine Woche vorgezogen. Gefolgt ist das Ganze dann von mal wieder was von Symphony of Science, The Quantum World, 3 Minuten 30 lang. Der nächste Button ist disabled. Und ich kann mal gucken, ob es irgendwelche nicht grünen Einträge hier in dem Outline gibt. Der Rasenmäher geht mir übrigens gerade auf den Keks. Riechen kann ich ihn. Sehen nicht. Mal ganz davon abgesehen, wer kommt eigentlich auf die Idee, im Winter Rasen zu mähen? Hier liegt Schnee. Naja, theoretisch. Also, der Jahreszeit angemessen wäre Schnee. Hier liegt halt keiner. So, genau. dann drohe ich mal damit, dass ich hiermit dann die 12 Tage kontinuierlich jeden Tag eine neue Podcast-Datei rauslassen beende. Weil, so viel Content habe ich jetzt auch nicht rumliegen. Das war jetzt mehr so Zufall, dass ich 12 Tage am Stück überhaupt Content raushauen konnte. Und nicht mal mehr bei meinen, ich laufe irgendwo durch die Stadt und nehme mit dem Aufnahmegerät irgendwas auf, weil ich keinen richtigen Content habe rauslassen musste. Die Aufnahmen habe ich auch noch da liegen. Wenn mir mal wirklich irgendwann nicht nach Aufnehmen ist, kann ich die nämlich immer noch loslassen. So, aber jedenfalls drohe ich dann also damit, dass hier die 12 Days of Podcasting dann erstmal enden. Vorerst, und ich betone vorerst. Und ich dann voraussichtlich, wenn nichts dazwischen kommt, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein könnte. Wieder was aufnehmen könnte. Und dann wünsche ich euch jedenfalls erst einmal viel Spaß mit der Musik. Für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, genau, könnt ihr einen Kommentar im compiblog.de Kompott 301 Teil 3 hinterlassen oder eine Mail an compiblog@googlemail.com schreiben oder @kompott bei Twitter anschreiben oder mich bei Google Plus erwähnen. Genau. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit, wie hieß es doch gleich? Scroll. Distant Walks Through Shifting Light und der Symphony of Science mit The Quantum World. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Not her way. us in emptiness. A lost face is another way. In dreams forgotten ecstasy, another lost disgrace.
So, what are we really made of? Dig deep inside the atom and you'll find tiny particles held together by invisible forces. Everything is made up of tiny packets of energy born in cosmic furnaces.
The atoms that we're made of have negatively charged electrons whirling around a big bulky nucleus. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. Suppose that little things behaved very differently than anything big. Nothing's really as it seems. It's so wonderfully different than anything big. The world is a dynamic mess of jingling things. It's hard to believe. The quantum theory is so strange and bizarre. Even Einstein couldn't get his head around it. In the quantum world, the world of particles, nothing is certain. It's a world of probabilities. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. All crazy things that things really are like. Electrons act like waves. No, they don't exactly. They act like particles. No, they don't exactly.
We need a theory of everything. Which is still just beyond our grasp. We need a theory of everything. Perhaps the ultimate triumph. The ultimate triumph of science.
The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story.
I gotta stop somewhere. I'll leave you something to imagine.